D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Heute ist Herbstanfang, meine Lieben, und das heißt langsam aber sicher.
Winter is coming.
Der Winter kommt. Heißt, die Tage werden kürzer und die Nächte kälter, aber wenn wir mal ehrlich sind, kratzt uns das hierzulande ja eigentlich herzlich wenig, ne? Pascal Fischer mit im Studio.
Hallo.
Winter kann ja auch ganz nett sein, so eigentlich, ne?
Ja, so ein bisschen spazieren gehen. Ich gehe auch gern joggen, da hat man so gleich so den Reiz Klimaurlaub vor der Tür, oder?
Ja, eigentlich schon. Ne, Erkältung ist vielleicht mal drin, ne? Aber ansonsten, weiß ich nicht, Spekulatius, Wollsocken, Kakao ist doch irgendwie ganz nett. Aber stellt euch mal vor, ihr verbringt den Winter in den Bergen, ohne Heizung, ohne warmes Wasser und alles, was ihr zu essen habt, sind 200 Gramm Reis am Tag. Willkommen in Madaya, einer Stadt in Syrien. Und einer der Bewohner der Stadt heißt Rajai, der uns hier gleich erzählt, wie das Leben da so aussieht.
D-Radio Wissen.
Ich habe einen Kumpel, der hat mir mal erzählt, dass er immer ganz genau darauf achtet, was für Bücher bei ihm zu Hause im Regal stehen, beziehungsweise welche Bücher man sofort sehen kann, wenn wer Fremdes in die Wohnung kommt. Kannst du dir vorstellen, warum, Pascal? Warum macht er das?
Ich glaube schon, ist was anderes, ob es Twilight oder Krimis sind oder so. Ne?
Ja, kommt ein bisschen auf den Außeneindruck an, würde ich sagen. Ja. Also er macht es natürlich, um die Damen zu beeindrucken, wenn jemand zu Besuch kommt, ja, um zu zeigen, guck mal hier, was ich für ein belesener Typ bin. Vielleicht nicht Twilight, ne, sondern eher Tolstoi oder so.
Keine Ahnung. Kant. Das,
ja, ich habe hier mal eben meinen neuen Kant. Hier so.
Coffee Table Book, ja.
Genau, so. Keine Ahnung, ob das funktioniert, aber so ungefähr die gleiche Idee hatten jetzt eigentlich Spotify und Tinder. Ne? Die haben einen Deal geschlossen, der funktioniert so. Man kann bei Tinder angeben, welche Bands man gut findet. Auch so den eigenen aktuellen Top-Song angeben, die eigene Anthem, also Hymne, kann man da angeben. Und der interessierte Tinderer, der kann dann sofort bei Spotify das Ding nachhören und schauen, ob man musikalisch zusammenpasst. Denn die Idee, Pascal, dahinter ist, Musikgeschmack hilft beim Daten.
Ja, eben, weil Musik für die meisten nicht nur so irgendwie ein bisschen Beschallung und kurze Mode ist, sondern total fundamental. Das hat mir zum Beispiel auch Jens Wolf gesagt. Er betreibt die Seite blackflirt.de. Das ist eine Dating-Site für Fans von Gothic bis Metal. 120.000 Nutzer von 16 bis 70 Jahren. Ja, und für die ist Musik eben mehr als nur Beschallung.
Das ist also schwarze Szene. Ist ja viel mehr als nur die Musik, die sie umgibt, sondern das ist einfach ein ganzes Lebensgefühl. Das ist eine Einstellungssache, eine optische Sache, wie man sich kleidet. Ja, es ist eigentlich eine ganze Bewegung, sag ich mal so. Also es ist eine Art Lifestyle. Und wenn dann zum Beispiel als krasses Beispiel dann jetzt einer daherkommt, der Hip-Hop hört, dann passt das in den meisten Fällen erstmal nicht so sehr ins Bild. Eher so gleich und gleich gesellt sich gern.
Also natürlich kannst du auch als Gothic-Fan auf neu.de und so weiter suchen, findet Jens Wolf. Aber da sahen da natürlich die sogenannten Streuverluste zu hoch.
Klar, weil man auf so einer Seite halt genau den findet, den man sucht. Ne? Klingt bauchmäßig irgendwie alles logisch soweit, dass Musik so ein wichtiges Band sein kann beim Flirten, beim Daten. Ist es auch wissenschaftlich belegt?
Ja, ich habe zum Beispiel eine ältere Studie der Uni Osnabrück von 2008 gefunden, die zeigte, Leute mit extremem Musikgeschmack finden ihresgleichen attraktiver. Und die wählen dann Partner auch eher nach genau diesem Kriterium aus. Also für die ist das einfach ein wichtigeres Kriterium. Jens Wolf von blackflirt.de, der bekam übrigens diese Idee zu seiner Site auch nur, weil andere Konkurrenzseiten noch spezieller waren.
Aha.
Da gab es also Gothic-Seiten und da wurden dann Leute geblockt, die zu Metal aussahen. Das hat er mir erzählt. Na, und dann wollte er so ein Ding machen für alle, die so ein bisschen alternativer sind. Also nach Musikgeschmack Tindern klingt erstmal logisch und ist es wohl auch.
Erscheint mir auch so. Aber Tinder, wenn ich jetzt mal so an die Leute denke, die ich kenne, die das benutzen, ja. Sagen wir mal, da ist man auf der Suche nach einer schnellen Nummer, ja, und nicht unbedingt vielleicht nach der Liebe des Lebens. Braucht man dann wirklich so dieses grundlegende Band der Musik?
Naja, so eine emotionale Datenautobahn, die kriegst du ja in jeder Situation gut hin damit. Ne? Deshalb fragen ja dann doch die meisten Datingportale den Musikgeschmack ab. Zum Beispiel auch elitepartner.de. Ich habe dort mit Lisa Fischbach gesprochen, die ist Diplompsychologin und die Leiterin vom Matchmaking. Und die findet, Musik ist einfach ein super Flirtthema.
Es ist nicht zu verfänglich, nicht zu privat, aber auf der anderen Seite auch persönlich genug. Weil man kann schon auch vieles von sich durch die Blume vermitteln, ob man auf Konzerte geht, welche Musikrichtung man mag. Und da kann man sehr schön in den Austausch kommen, vor allem wenn der andere einen ähnlichen Musikgeschmack hat.
Also ganz konkret, ne? Gehst du auf Konzerte oder eher nicht? Was bist du überhaupt für ein Ausgehtyp? Die Musikart sagt ja auch einiges, rebellisch, sanft, auf Distinktion aus. Oder vielleicht auch was über Bildung, Helene Fischer oder Musik wie D-Radio Wissen. Ein Unterschied, ha?
Wahrscheinlich schon, ja. Aber kann man denn dann tatsächlich von auf die Persönlichkeit schließen? Der scheint mir erstmal ein bisschen leichter Schluss.
Ja, das wird immer wieder versucht. Die Psychologen Jason Renfrow und Sam Gosling haben das in mehreren Papers getan. Das ging ordentlich durch die Medien in den vergangenen Jahren. Die ordnen dann Musikgeschmack Persönlichkeitsausprägungen zu. Ich mache das jetzt mal so ganz schematisch. Das geht dann natürlich um Statistiken. Ne? Jazz, diese Leute halten sich für intelligent, sind politisch liberal, aber unsportlich. Rock und Metal, klug, liberal, aber auch sportlich und extravertierter. Country und Pop, politisch konservativer, verschlossener, dümmer, sprachlich unfähiger.
Oha.
Ja, und Rap, elektronische Musik, redefreudig, extravertiert, sportlich liberal. Wie gesagt, Wahrscheinlichkeiten. Ich könnte damit jetzt auch nicht so ganz klarkommen. Ich höre mal Trance, Classic, Pop, Rock, also what the fuck.
Gut, also aber trotzdem, Tinder will sich das jetzt sozusagen mit diesem Deal mit Spotify irgendwie zunutze machen. Musik als ein ganz wichtiges Dating-Kriterium. Aber ist es das denn wirklich so das eine Kriterium?
Ja, ist sicher ein Hinweis, sicher ein Helfer. Wenn es um echte Partnerschaft geht, dann bewegen sich Melodien nur so im Mittelfeld der richtigen und wichtigen Kriterien, sagt Matchmakerin Lisa Fischbach.
Ja, also Musikgeschmack ist etwas, was man vermutlich leichter tolerieren lässt als zum Beispiel die Einstellung zur Treue oder das Bedürfnis nach Nähe und Freiheit. Also solche Persönlichkeitsdimensionen sind wichtiger, entscheidender für eine Partnerschaft. Deswegen, es ist nicht bei uns im Matching ganz hoch gerankt, aber es ist etwas, was schon auch einen positiven Effekt haben kann.
Ja, es gibt auch Studien, die sagen, Aussehen, BMI, ja, also Körpererscheinung, eben evolutionäre Fitness, ja. Das alles rankt viel höher, ist ja dann auch das, was du bei Tinder erstmal siehst.
Außerdem, denken wir das jetzt mal noch zum Schluss zu Ende, könnte ich ja auch mogeln, ne? Und könnte einfach Songs angeben, Bands angeben, die gerade total hip sind, obwohl ich noch nie einen Song von denen gehört habe.
Ja, besonders kreative Lieder könnten von Vorteil sein. Benjamin Charlton von der Uni Sussex, der hat unterschiedlich komplexe Lieder komponiert und herausgefunden, während der fruchtbaren Tage stehen Frauen auf kreativere und anspruchsvollere Musik. Jetzt hören alle Männer plötzlich Avantgarde. Lisa Fischbach von Elite Partner hat mir dazu gesagt, man zeigt natürlich immer die Schokoseite so ein bisschen und gibt an, aber am Ende, also wer sich dann verbiegt, fliegt am Ende dann doch auf die Nase, das kommt raus.
Okay, also Musik ist definitiv nicht alles, aber sie kann helfen. Beim Flirten schafft Nähe, schafft erstmal eine Verbindung. Danke dir, Pascal. Pascal Fischer, hier Redaktionskonferenz, D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Im Juni 2015 wog ich 93 Kilogramm. Im Januar 2016, als ich zum letzten Mal auf der Waage stand, habe ich noch 67 Kilogramm gewogen. Fast 30 Kilo in einem halben Jahr hat Rajai Burhan verloren. Und warum? Weil er schlicht und einfach nichts mehr zu essen hat. Rajai ist 26 Jahre alt, er lebt in Syrien und derzeit in Madaya. Das ist so ein Ort ungefähr 40 Kilometer entfernt von Damaskus. Und das war mal ein kleiner gemütlicher Ort in den Bergen, wo Syrer Urlaub gemacht haben. Heute ist die Stadt allerdings eingekesselt von syrischen Truppen und auch von der libanesischen Hisbollah-Miliz. Und Rajai ist einer von etwa 40.000 Leuten inzwischen, die eingeschlossen sind in der Stadt. Er hat alles, was er da so erlebt, aufgeschrieben und Fotos mitgeschickt und das an Spiegel Online, die seinen Brief dann gestern veröffentlicht haben. Und da hieß es, dass er trotz allem einmal am Tag Internet hat. Und deshalb konnten wir ihn tatsächlich über Facebook erwischen. Erstmal habe ich ihn gebeten, uns Madaya, also die Stadt, in der er lebt, mal zu beschreiben.
Before war, about 10.000 people were living here. Now it's 40.000. Because the first few years of the war, many people came here running away from battles. So there are about 40,000 people are living here in Madaya. In 2015, the battles started in Zabadani. We were surrounded by Hezbollah and the army. And since then, no food entered Madaya, only by the convoys, by the United Nations convoys. So this is the general view here.
Okay, so you're closed in by the military forces, 40,000 people now, four times the people that lived before there in the city. How about food and water right now?
We don't have running water through pipes, no. We carry water from springs, and that's like 100 years ago. About food, we have only what the United Nations entered here, and we are running out of food anyway, because since about 5 months, 4.5 months, no convoys entered Madaya.
So what do you think, how much food do you have for each day? How much can you eat every day?
You can say about 200 grams of rice or burger, it's kind of wheat or lentils.
And that's
you know,
it.
Yeah, that's it, yes.
Now we have September, Rajai, and the days and the nights, they start to get colder. How do you stay warm? Do you have ovens, heatings, or how do you stay warm?
That's a good question. Now, today is a cold day, but we have no power here. The army cut the power to Madaya. We don't have diesel or any fuel, so we put heavy clothes on us. You know, we warm ourselves by blankets, but we don't have fuel or power here. Even to cook, we burn plastic to cook. So there is an energy or power problem here in Madaya.
Mm-hmm. How are those 40,000 people coping in the village with the situation? What are they thinking? What are they feeling about the situation right now?
Now everybody is talking about winter. Everybody is afraid of the coming winter because of heating and because of power lacking. And that is the main problem. At the same time, we are like young men here. We are afraid of the future because we could be arrested and captured by the army and get tortured. And you know what happens in Syria. You know, everybody is afraid from the coming winter and afraid of the army might enter Madaya or, you know, invade Madaya. So people are here, you know, they are not trusting the future right now.
And you personally, Rajai, what do you think? How will this all end?
You know, it may end like what happened in, you know, what happened in Daraya. Many people went to the north, evacuated to north, to Idlib. So here might be the same solution. So there we will be safe from the army, but not from airstrikes, but we will have food. And the people here might leave, evacuated to Idlib.
And what do you personally will do? Will you go with them to Idlib?
Yes, I will go to Idlib because I'm afraid of the regime. The regime consider talking to Western media as spying. So I will be, they look to me as a spy, not a journalist or activist.
Der Spion Rajai Burhan bei uns in der Redaktionskonferenz. Er lebt eingeschlossen in den syrischen Bergen in der Stadt Madaya und hat uns seine Eindrücke geschildert. Und nur mal so nebenbei, so eingekesselt, wie Rajai es uns eben beschrieben hat, in Städten, in die kein einziger Hilfskonvoi mehr vordringt, umringt von Militär, so leben zurzeit in Syrien etwa 600.000 Menschen.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Ich war gestern lecker im Stadion, aber nicht Bundesliga oder so, sondern schön dritte Liga. Also mal dem Lokalclub die Stange halten. Aber klar, dritte Liga, es kam, wie es kommen musste. Die Gastmannschaft hat in der zweiten Halbzeit angefangen rumzuzündeln, als es langsam dunkel wurde. Pyros gezündet. Allerdings muss ich jetzt mal sagen an der Stelle, es waren keine echten Pyros. Es war so eine Art Disco-Lightshow mit ein paar Scheinwerfern, die auf dem Boden aufgebaut haben. Und da dachte ich so, guck an, die reißen sich zusammen für ihren Verein. Denn wenn Ultras Bengalos oder Pyros zünden, muss am Ende der Verein die Strafe dafür zahlen. Könnte allerdings in Zukunft anders sein, die Nummer, denn möglicherweise muss der Zündler selbst in Zukunft in die Tasche packen und nicht mehr der Verein, wenn wir einem Urteil des Bundesgerichtshofs folgen. So, bisschen kompliziert. Philipp May aus unserer Sportredaktion, mit dir tüdeln wir das jetzt alles mal auseinander.
Ich versuche es, ja.
Also kann es sein, dass derjenige, der ein Bengalo zündet, selbst bald bezahlen muss, die Strafe dafür?
Das kann sein. Das ist tatsächlich das, was das der Bundesgerichtshof entschieden hat, dass das rechtens ist. Es geht ja um den konkreten Fall beim ersten FC Köln. Der FC wollte eine Strafe weiterreichen, eine 80.000 Euro Strafe für einen Fan, der eben ein Bengalo geschmissen hat und dabei Zuschauer verletzt hat. Aber es muss eben jetzt noch geklärt werden, ob er überhaupt zahlen darf. Es ist jetzt bisher nur geklärt worden, dass es möglich ist. Jetzt muss man aber noch schauen, ist der Mann überhaupt schuldfähig? Nur mal als ein Beispiel, da hatte fast 2,0 Promille Alkohol im Blut, war auch noch bekifft. Da muss man schauen, letztendlich, was dabei rumkommt. Also die kompletten 80.000, die wird er am Ende wohl nicht zahlen, aber er wird wahrscheinlich zahlen müssen.
Okay, aber im Grunde geht es halt darum, dass Vereine diese Strafen fürs Zündeln an die Zündler höchst selbst weitergeben können. Wie hat der Bundesgerichtshof das begründet?
Indem er klar festgestellt hat, dass jeder Zuschauer die Pflicht hat, das Spiel nicht zu stören. Ganz einfach. Verstößt jemand gegen diese Pflicht, muss er auch demnach dann eben für alle verursachten Schäden haften. Dazu zählen dann eben auch Geldstrafen, die dann ein Verband möglicherweise gegen den Verein verhängt. Denn die Störung sei ja logischerweise genau der Anlass für die Geldstrafe. Also klingt total logisch, ist aber genau das Gegenteil von dem, was vorher das Kölner Oberlandesgericht, also die Instanz drunter, entschieden hatte. Die hatten nämlich der Klage des ersten FC Köln nicht stattgegeben und argumentiert, dass die Strafe des DFB ja die Versäumnisse des Vereins sanktionieren solle. Zum Beispiel eben, dass an den Eingängen möglicherweise nicht ausreichend kontrolliert wurde. Dieses Urteil hat jetzt das BGH letztinstantlich wieder verworfen.
Okay. Ist ja eigentlich ein Geschenk für die Clubs, ne, dieses Urteil. Die können sich ja freuen, weil sie demnächst möglicherweise die Strafen weiterreichen können.
Die haben jetzt auf jeden Fall Rechtssicherheit, wie es dann so schön heißt. Die Vereine können jetzt eben tatsächlich, wie du sagst, grundsätzlich Krawallmacher haftbar machen. Allerdings, dazu müssen sie die Täter in Zusammenarbeit mit den Sicherheitskräften erst einmal ermitteln. Die haben ja ziemlich viele Tricks, sich unkenntlich zu machen, um nicht enttarnt zu werden. Sie vermummen sich ja dann gerne. Oder auch beliebter Trick, sie verstecken sich hinter diesen großen Fan-Choreografien, die man dann eben von diesen Ultra-Fans häufig sieht und wechseln darunter ihre Kleidung. Und der Rauch von Bengalos ist auch ganz gute Tarnung.
Gutes Cover. Hat sich schon irgendwie jemand da zu Wort gemeldet? Vereine oder Fans?
Na klar. War heute ein ganz großes Thema. Es gab von allen Seiten die zu erwartenden Reaktionen. Fanorganisation Unsere Kurve, bekannte Fanorganisation, sprach von einer großen Enttäuschung und von deutlichem Gesprächsbedarf jetzt mit dem Verband. Die kritisieren vor allem, dass kein Unterschied gemacht wird zwischen ich mache jetzt hier diese Hasenfüßchen, kontrolliert, was immer das auch sein soll, gezündeter Pyrotechnik und Vorfällen, wo dann wirklich Leib und Leben zu Schaden kommen können. Die Vereine und der DFB dagegen, die begrüßen das Urteil durchweg, klar. Und es gab vor allen Dingen auch viel Lob für den 1. FC Köln, der sich getraut hat, dieses Verfahren wirklich bis zum Bundesgerichtshof durchzuziehen.
Was macht man aber übrigens eigentlich beim DFB mit dem Geld aus diesen Strafen? Das haben wir uns noch gefragt.
Ganz klar, schwarze Kassen. Es muss ja die nächste Europameisterschaft nach 2024 nach Deutschland geholt werden. Nein, Quatsch. Geht in gemeinnützige Fußballstiftungen. All dieses Geld, all diese Strafen. Zum Beispiel, da gibt es ja relativ viele löblicherweise vom DFB, die Sepp Herberger Stiftung, die Robert-Enke-Stiftung oder die Fritz-Walter-Stiftung. Also das kommt tatsächlich einem guten Zweck. Dann zumindest zugute.
So, zum Schluss, Philipp, nochmal zurück zu diesem Urteil. Ne? Ich meine, im Grunde geht es ja auch darum, mit diesen hohen Geldstrafen Leute davon abzuhalten, überhaupt erst rumzufackeln im Stadion. Mhm. Glaubst du, es wird funktionieren?
Ja, das ist natürlich die Gretchenfrage. Es ist wahrscheinlich so wie meistens. Ein paar Leute wird es möglicherweise abhalten, aber im Endeffekt auch nicht alle. Wir sprachen schon von 2,9 Promille und Cannabiskonsum. Es gibt immer ein paar Unverbesslicher, aber möglicherweise wird die Hemmschwelle doch dadurch tatsächlich ein bisschen größer.
Philipp May, danke dir in der Redaktionskonferenz die Radio Wissen hier. Wir sprachen über ein Urteil des Bundesgerichtshofs, nachdem Vereine die Strafen für Bengalo-Zünder auch an die Zündler selbst weitergeben können.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
So, alle, die auf Findet Nemo oder Findet Dory stehen, also Disney-Filme, ja, der muss jetzt ganz, ganz stark sein. Denn Disney rottet die süßen Fischlein, über die sie Filme drehen, nebenher aus. Okay, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber gerade diese Zeichentrickfilme über Meereshelden steigern tatsächlich die Nachfrage nach diesen Fischlein als Zierfischchen. Und das ist nicht gut. Stimmt's, Pascal? Erklär uns das.
Ja, es geht um diesen Film Findet Dory, der ist ja gestartet Anfang Juni in den USA. Das ist der Nachfolger von Findet Nemo und Dory ist ein sogenannter Paletten-Doktorfisch und seit dem US-Filmstart wollen den immer mehr Leute haben. Das berichtet zumindest die Wochenzeitung Die Zeit. Sie zitiert den Meeresschutzexperten Philipp Kanzdinger, der sagt, diese Paletten-Doktorfische bräuchten viel Platz und Erfahrung in der Haltung. Manchmal fange man sie mit Cyanid als Betäubungsmittel. Das ist eigentlich verboten, denn das vergiftet auch die Korallenriffe und die Fische selbst, die überleben dann nämlich den Transport gar nicht.
Das heißt, man fischt den Fisch ab, aber niemand hat letzten Endes was davon.
Nee, weder Menschen noch die Fische, die sind dann ja tot. Die Zeitung lässt einen anderen Experten auch noch zu Wort kommen, der sagt, die Züchtung galt bis vor kurzem als fast unmöglich. Angeblich ist das jetzt in Florida im Juli gelungen, aber bis die Methode dann wirklich in großem Stil durchschlägt, vergehen wahrscheinlich Jahre. Heißt, jetzt bitte keine Doktorfische ordern oder kaufen.
Disney macht schöne Filme über kleine, süße, seltene und sensible Fischlein und macht Lust darauf, die zu kaufen, was aber niemandem zum Vorteil gereicht. Hat uns jetzt gerade Pascal Fischer erklärt. Danke dir, Pascal.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Um einen Menschen so weit zu kriegen, dass er bereit ist, für eine Sache zu töten, braucht man anscheinend gerade mal 3 Monate. Steile These, weiß ich, aber schauen wir uns mal diesen Fall hier aus Köln an. Ja, vorgestern ist ein 16-jähriger Flüchtling festgenommen worden. Seit gestern sitzt er in Untersuchungshaft, denn er soll im Netz und per Chat Kontakt mit Islamisten gehabt haben. Und es ging so weit, dass ihm irgendwer auch die Baupläne für eine Bombe geschickt hat. Und das Irre ist, der gleiche Bursche, vor 3 Monaten war er noch völlig harmlos. Zu dem Schluss kamen zumindest die Ermittler, die Polizei, denn die hatten ihn schon mal vor 3 Monaten untersucht. Turbo-Radikalisierung, schreibt da jetzt so manch eine Zeitung. Und das wollen wir mal abgleichen mit unserem Terrorismusexperten Michael Götschenberg. Vor 3 Monaten noch harmlos, 3 Monate später Bombenbauer. Kann man sich wirklich derart schnell radikalisieren?
Ja, das sind sicherlich absolute Ausnahmefälle, aber das ist durchaus möglich. Wir haben auch in der Vergangenheit immer wieder mal einen Fall gesehen, wo wir festgestellt haben, dass sich Personen ausschließlich übers Internet und auch in sehr kurzer Zeit radikalisiert haben, aber das sind in der Tat seltene Fälle.
Jetzt weiß man über diesen jungen Kerl hier aus Köln, dass sein Kontakt zu Islamisten ja vor allem, du hast es auch schon angedeutet, so übers Netz stattfand. Wie und wo kann man denn da im Netz Islamisten auf den Leim gehen?
Ja, man findet die sehr einfach. Also angefangen mit der IS-Propaganda. Wenn man ein bisschen Bescheid weiß, wie man im Internet suchen muss, dann findet man die haufenweise, auch wenn sie ja eigentlich illegal ist. Und wenn man direkt Kontakt sucht zu Islamisten, ist das auch so schwer nicht. Es gibt beispielsweise bei Facebook geschlossene Gruppen, wo sich Hunderte, Tausende austauschen. Und wovon die Ermittler mittlerweile ausgehen, ist, dass Leute vom IS, ob die nun wirklich in Syrien sitzen oder wo auch immer, aber eben auch in diesen geschlossenen Gruppen unterwegs sind, auf der Suche sind nach denen, die signalisieren, dass sie gewaltbereit sind, möglicherweise Anschläge begehen würden und die dann eben in einen Chat einladen und dann 1:1 betreuen, in Anführungszeichen. Und das führt dann eben dahin, dass man sie berät, wo und wie man einen Anschlag begehen könnte. Und das kennen wir auch von dem Attentäter von Ansbach, im Endeffekt bis zum Anschlag und bis in den Tod hinein betreut.
Wenn jetzt Islamisten jemanden ausgemacht haben, einen jungen Menschen, den sie für möglicherweise, naja, in ihrer kranken Logik attraktiv halten und sich denken, ja, den können wir für unsere Sache einspannen. Wie gehen die dann auf die jungen Leute zu? Wie versuchen sie, sie so weit zu kriegen, dass sie sogar vielleicht eine Bombe bauen?
Ja, das Problem ist, dass die Personen, die sozusagen so eine gewisse Disposition haben, eine solche Tat zu begehen, häufig traumatisiert sind oder einen Bruch in ihrer Biografie erfahren haben. Das haben wir also bei all denen festgestellt, die zum Beispiel von Deutschland aufgebrochen sind nach Syrien, um sich dort dem IS anzuschließen. Bei den Flüchtlingen, die hier bisher dahingehend auffällig geworden sind, ist es eben so, dass die natürlich traumatisiert sind durch die Flucht, dass sie nach Sinn und Orientierung suchen im Leben, dass sie keinen festen Halt haben und dass sie deswegen eine leichte Beute sind für Leute, die auf diese Radikalisierung setzen. Und das Internet, auch die Anonymität des Internets und eines Chats ist natürlich durchaus geeignet, so einen Prozess weiter in Gang zu bringen. Und das fällt dann leider bei solchen Personen auf fruchtbaren Boden.
Wir haben vor einer ganzen Zeit mal hier drüber gesprochen, dass zum Beispiel PlayStation und Xbox-Netzwerke, also so Zockernetzwerke, genutzt werden, um eben Kommunikation sozusagen stattfinden zu lassen innerhalb der Islamisten-Szene, auch um junge Leute anzuwerben. Du hast jetzt auch von Facebook gesprochen, es gibt ja auch noch Twitter, WhatsApp, Snapchat und so weiter. Was würdest du sagen, gibt es da so eine Art digitale Weapon of Choice für die Islamisten?
Ja, es gibt sicherlich gerade bei den Messenger-Diensten welche, die sich besondere Beliebtheit erfreuen. Die Frage ist ja auch immer, wie der IS seine Botschaften verteilt. Viele IS-Kämpfer sind auf Twitter sehr aktiv, um eben auch Propagandamaterial zu teilen. Die Accounts werden dann sofort wieder geschlossen und dann unter anderem Namen wieder neu eröffnet. Also es gibt in der Tat eine Vielzahl von Messenger-Angeboten oder Verbreitungsangeboten im Internet, die da besonders beliebt sind. Und eins muss man sagen, keine Terrororganisation ist jemals so modern aufgestellt gewesen wie der sogenannte Islamische Staat. Und da werden alle Verbreitungskanäle genutzt, die es überhaupt gibt, sowohl digital als auch analog.
Und jetzt gehen wir zum Schluss nochmal zu dem Fall hier aus Köln zurück. Du hast es ja gerade auch schon erzählt, dass der entscheidende Hinweis hier tatsächlich aus seinem direkten Umfeld kam, ja, aus der Moscheegemeinde, in der er auch beten gegangen ist. Wie kann man denn aber sowas rechtzeitig entdecken? Das ist ja tierisch schwer, jemanden in den Kopf zu gucken und festzustellen, was da so vor sich geht.
Ja, das ist ja eigentlich die gute Nachricht bei dieser Geschichte. Man hat diesen Fall eben sehr früh entdeckt, sodass es vielleicht auch noch die Möglichkeit gibt, den irgendwie wieder zu resozialisieren, sage ich jetzt mal. Aber in der Tat ist es so, dass die Ermittler auf solche Fälle eigentlich nur aufmerksam werden können, wenn sie Hinweise bekommen aus der Umgebung der betreffenden Person. Und da geht es eben um äußerliche Veränderungen, um Veränderungen beim Essverhalten. Wie redet der? vertritt er auf einmal extreme Ansichten. Und die Hürde ist natürlich hoch, sich mit einer Sicherheitsbehörde in Verbindung zu setzen und so jemanden quasi anzuzeigen. Aber es ist im Endeffekt das, worauf es ankommt. Und die zahlreichen Hinweise aus den Flüchtlingsunterkünften, die es bereits gibt, die zeigen, dass das eigentlich auch ganz gut funktioniert.
Michael Götschenberg, unser Terrorismusexperte über Turboradikalisierung, wenn man das so nennen darf.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Pascal Fischer mit im Studio. Pascal, ich kriege das Gefühl, du willst den Job wechseln.
Oh, warum?
Weil du da so eine ganz schräge Nummer ausgegraben hast, rund ums Thema Verbrechen. Mhm. Ja, Amnestie. Es gibt es ja bekanntermaßen für Kronzeugen, ja, Kriegsverbrecher können Amnestie kriegen, auch so Drogenkönige, wenn sie die anderen Drogenkönige verpfeifen wollen. Jetzt soll es aber auch für Hoteldiebe geben. Ein Hotel an der US-Ostküste bietet tatsächlich Amnestie für Diebstähle oder Besitzer von Diebesgut aus den letzten 300 Jahren an, denn die sind einer ganz besonderen Sache auf den Fersen sozusagen, ne, Pascal?
Ja, also erstmal wird das Wayside Inn in Sudbury, Massachusetts sowieso 300 Jahre alt.
Aha.
Und es will alles zurück, was je gestohlen worden ist. Denn das Wayside Inn ist ein historisches Gebäude. Das hat geöffnet, bevor die USA überhaupt ein eigenständiges Land waren. Und Chef Steve Pickford, der sagte dem Boston Globe, Leute greifen hier und da Zeug ab, übers Jahr verschwindet einfach so einiges.
Wow, das ist natürlich schon cool. Das war ein Hotel, bevor es überhaupt die USA gab. Das ist schon beeindruckend. Aber ist das jetzt nur ein Marketing-Gag oder will der wirklich Gabeln, Glühbirnen, Handtücher, was weiß ich, wieder haben?
Nee, vor allem will der ein historisches Dokument wieder haben. Eine Abschrift der Unabhängigkeitserklärung. Aha. Und zwar die einzige, die es einst in dieser Stadt gegeben hat. Das hat damals dem zweiten Hotelchef gehört. Und das Dokument hat so einiges an Zeit überlebt. Sogar 1955 ein Feuer. Und dann war es aber futsch. Und es kann jetzt nicht jeder mit irgendeinem Dokument kommen und sagen, ha, ich hab's. Denn Steve Pickford sagt, wir haben hier kriminalistische Hilfsmittel und werden das dann herausfinden und beweisen können, dass das Richtige ist. Man kann sein Diebesgut insgesamt einfach an der Rezeption anonym und wortlos abgeben. Es sei denn, man hat eine gute Story. Auf die würde sich das Hotel natürlich freuen.
Okay, dann überlegt doch mal kurz, ob ihr irgendwann in letzter Zeit mal im Wayside Inn in Sudbury, Massachusetts wart. Und wenn ja, ob er da noch so ein historisches Dokument vielleicht mitgenommen hat. Kann ja mal passieren. Ne?
Ja, so nebenbei.
Zack, ist es im Koffer gelandet. Dumm auch.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
So, dann nehmen wir mal wieder dieses Wörtchen in den Mund. Oder dieses Wörtchen plus Buchstabe. Generation Y. Was fällt dir dazu ein, Pascal?
Ja, vor allem Work-Life-Balance, würde ich sagen.
Work-Life-Balance, ja, stimmt. Das ist so ein ganz wichtiges Stichwort oder Stichwortpaar. Und vor allem geht es ja der Generation Y eher um das Life in der Balance, ne, als Work. Also nicht mehr so fest im Büro arbeiten, ein bisschen flexibler sein, mobil arbeiten und. Aber was kommt jetzt plötzlich daher? Eine Studie, die sagt, die Millennials, diese Generation Y, die hat gar nicht mehr so viel Bock auf festen Arbeitsplatz, beziehungsweise, nee, Verzeihung, genau andersrum, die hat viel mehr Bock auf festen Arbeitsplatz und festen Schreibtisch und festes Telefon und so weiter und so fort und weniger auf diese Mobilität. Johannes Döbbels sagt uns warum.
Im Silicon Valley sehen manche Büros aus wie Wohnzimmer. Keine grauen Schreibtische mit Desktop-PCs, sondern eine viel hippere Arbeitswelt. Lichtdurchflutete Räume im Industrial-Style, ein paar Stehschreibtische, knallbunte Sofas oder Beanbags. Wer hier arbeitet, hat keinen festen Arbeitsplatz, sondern sitzt oder steht mit Laptop oder Tablet und Bluetooth-Headset im Ohr da, wo es gerade passt. Und für die Pause gibt's nicht nur eine Teeküche, sondern feinste Kickertische, Tischtennisplatten oder gleich ein ganzes Fitnesscenter. Der Arbeitsplatz als Wohlfühloase. Da müssten doch vor allem Millennials drauf abfahren. Also so grob alle, die heute zwischen 18 und 35 Jahren alt sind.
Ich glaube, ich würde mich leicht ablenken lassen und mich mit anderen Dingen beschäftigen.
Nee, ich brauche das auf keinen Fall. Also ich finde den Trend auch ein bisschen schwierig, weil das letztendlich dahin geht, dass man immer mehr Zeit an seinem Arbeitsplatz verbringt, dass alle die Sachen, die sonst in der Freizeit stattfinden, man dann halt dahin verlagert.
Ich glaube, ich würde das schon gern trennen. Also, dass es so den Arbeitsbereich gibt, klar, dass da vielleicht so eine persönliche Note mit dabei ist, aber nicht, dass es irgendwie wie zu Hause auf dem Sofa, weil dann hat man irgendwie keine klare Trennung.
Ausgedehnte Arbeitslandschaften, wo jeder jeden Tag woanders arbeitet und super flexibel ist. Das mag der heißeste Scheiß aus den USA sein, aber die meisten der Generation Y wünschen sich was anderes. Lauren, Silvan und Niklas zum Beispiel. Alle drei studieren BWL an der Uni Köln. Sie haben gerade ihre letzte Klausur für dieses Semester geschrieben und stoßen drauf an. Niklas könnte sich zumindest mit einem Großraumbüro anfreunden, weil er während seiner Ausbildung schon mal in einem gearbeitet hat. Silvan und Lauren hätten gern lieber ihre Ruhe bei ihrem zukünftigen Arbeitsplatz.
Grundsätzlich brauche ich auf jeden Fall meinen eigenen Arbeitsplatz, dass ich eben auch, wenn ich Sachen vielleicht noch nicht fertiggestellt habe, die am nächsten Tag dann machen kann und weiß, wo meine Sachen sind und wo eben vielleicht auch andere nicht Zugriff drauf haben.
Mir ist es persönlich auch wichtig, so meinen Platz zu haben. Ich muss mich da nicht den ganzen Tag aufhalten, um irgendwas zu machen, aber dass ich weiß, wenn ich was alleine machen möchte, habe ich die Möglichkeit.
Das, was Millennials heute von ihrem Arbeitsplatz erwarten, unterscheidet sich also gar nicht so sehr von dem, was 40- oder 50-Jährige, die Generation X, in ihrem Büro schätzen. Das Immobilienunternehmen Savills und die Unternehmensberatung Consulting Cum Laude wollten es genau wissen und haben gut 1200 Studierende und Büroarbeiter der Generation Y befragt. Eines der Ergebnisse: 94% wollen im Büro einen festen Platz mit eigenem Schreibtisch.
Ursprünglich dachten wir, sie wünscht sich Laptop, Handy, Highspeed-WLAN, arbeiten von der Parkbank, arbeiten vom Sofa und Desk-Sharing, jawohl, nur keinen festen Arbeitsplatz. Das Gegenteil war der Fall. Weitestgehend ähnlich mit den Wünschen und Bedürfnissen der Generation X. Fester Arbeitsplatz, Festnetztelefon, Drucker und möglichst mit wenig Leuten in einem Büro. Das war für uns sehr erstaunlich.
Roman Diehl ist einer der Geschäftsführer von Consulting Cum Laude und hat diese und andere Studien über Millennials betreut.
Oftmals, glaube ich, macht man den Fehler, einige Vorreiter und Kreative als Platzhalter für die Generation Y zu nehmen, was sie sich alles so wünscht. Die Generation Y ist jetzt nicht so unfassbar fordernd und unfassbar progressiv, wie wir das alle glauben.
Man könnte auch sagen, Millennials sind, zumindest in der Arbeit, ziemlich spießig. Das zeigen auch andere Untersuchungen. Ein sicherer Job zum Beispiel ist ein Riesenthema. In einer Umfrage des Beratungsunternehmens EY unter 3500 Studenten gaben 32% an, nach dem Abschluss im öffentlichen Dienst arbeiten zu wollen. 63% sagten, Jobsicherheit ist für sie das wichtigste Kriterium bei der Arbeitgeberwahl. In einer anderen Umfrage ist die Bezahlung auf Platz 1. Arbeitsklima und Work-Life-Balance sind Millennials zwar auch wichtig, aber das ist eben nicht alles.
Ich persönlich würde mich auf jeden Fall als konservativ einschätzen, also vielleicht auch konservativer, als man jetzt, wenn man mich sieht, denkt. Und also auf mich würde es auf jeden Fall zutreffen. Und auf meine Kommilitonen vielleicht sogar noch mehr.
Ich denke, dass heutzutage der Leistungsdruck enorm hoch ist und deswegen viele Leute halt oder viele Studenten auch irgendwie eine gewisse Sicherheit in ihrem Leben brauchen.
Andererseits müssen wir uns aber auch fragen, kann man eigentlich alle 18- bis 35-Jährigen in eine Generation stecken und Aussagen über ihre Wünsche und Ziele treffen? Eine aktuelle Studie des Bundesarbeitsministeriums kommt zu dem Schluss, die Generation Y gibt es gar nicht. Die Wirklichkeit ist viel komplexer. Ja, was denn nun?
Johannes Döbbelt auf der Suche nach der Generation Y. Und tja, was ist jetzt? Gibt's die oder gibt's die nicht?
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Also nichts mit Mobilität und Flexibilität und so weiter und so fort. Nee, ich will meinen eigenen Schreibtisch mit durchgesessenem Schreibtischstuhl und eigenem Festnetztelefon, vielleicht sogar einem eigenen Faxgerät. So tickt die Generation Y, das sagt zumindest eine Studie, die wir euch eben vorgestellt haben. Redaktionskonferenz hier, die Radio Wissen. Das wollen wir jetzt aber nochmal beschnacken mit Steffi Burkhardt. Die ist freischaffende Autorin und Wirtschaftspsychologin, die sich spezialisiert hat auf die Generation Y. Und sie selber ist eigentlich so ein Exemplar ohne Festnetztelefon.
Ich habe kein Festnetztelefon, das ist richtig. Ich habe einen Schreibtisch, den habe ich. Ich glaube, den braucht man zum Arbeiten. Genau, ich habe mich selbstständig gemacht im Januar und ich muss sagen, für mich persönlich war es die beste Entscheidung, selber meinen Tagesablauf zu planen, morgens zu starten, wann ich starten möchte, abends aufzuhören, wann ich aufhören möchte, ohne dass die Stechuhr mir sagt, wie viele Stunden ich jetzt heute arbeiten darf.
Dann bist du ja das, was man als Generation Y bezeichnen würde. Glaubst du, dass die so existiert?
Von denen gibt es auch einige, da bin ich mir ganz sicher. Aber es gibt auch eben auch die andere Seite, wo es junge Leute gibt, die sagen, ich möchte gerne bei einem Arbeitgeber sein, wo ich morgens hinfahre und abends auch wieder meinen Arbeitsplatz verlasse und gerne auch jeden Tag 8 Stunden.
Aber bleiben wir nochmal kurz bei dieser Generation Y. Was gibt es denn für harte Fakten, dass es die geben könnte?
Also zum Beispiel sind wir natürlich die erste Generation, die mit dem Internet aufgewachsen ist. Da gibt es einen großen Unterschied. Dann sind wir natürlich auch eine Generation, die viele von uns im materiellen Wohlstand auch mit aufgewachsen sind. Da war es bei unseren Eltern zum Beispiel auch noch was ganz anderes. Man sieht ja auch, dass sich die Lebensmodelle heute verändern. Was aber auch nie immer so als einzelner Fakt zu betrachten ist, sondern es ist ja alles komplex und hängt alles miteinander zusammen.
Mhm. Gut, jetzt sagst du, wir sind quasi vielfältig innerhalb dieser Generation. Vielleicht gibt es da nicht ein so ein Merkmal, aber es gibt ja schon interessante Zahlen, zum Beispiel aus dieser Studie, die wir zitiert haben. Da sagen 90%, dass sie kein Handy wollen, kein Tablet, auch kein Blackberry oder sowas, sondern ihren eigenen Drucker. Und als nächstes kommt dann eben schon das oft beschworene Festnetztelefon. Also haben wir da vielleicht doch irgendwas unterschätzt in dieser aktuellen Generation? Unserer Generation, dass es da doch einen größeren Wunsch so nach Geborgenheit oder sowas gibt, Sicherheit?
Definitiv ein sehr interessantes Ergebnis. Naja, wir haben die eine und die andere Seite, ne? Wir haben beides. Also man kann nicht immer nur sagen, es gibt hier eine flexible Richtung, weil es auf der anderen Seite ja auch die jungen Leute gibt, die sagen, ich möchte Sicherheit. Also wir beobachten ja auch zum Beispiel an der Ernst & Young-Studie, die jetzt ja letztens gerade veröffentlicht wurde, junge Leute streben nach Sicherheit, die streben nach einem sicheren Arbeitsplatz. Und vielleicht sind da jetzt bei dieser Umfrage auch viele junge Leute dabei gewesen, die sagen, na, ich möchte ein Festnetztelefon, damit ich irgendwie dann nur im Büro sitze, von dort aus arbeite. Vielleicht haben die im Hinterkopf, dass sie mit ihrem Smartphone vielleicht sehr mobil dann unterwegs sein müssen, was sie gar nicht wollen. Das könnte eine Erklärung dafür sein.
Kann es nicht auch sein, dass manche sich vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit wünschen, weil diese ganze Generation Y vielleicht auch ein bisschen zu der Flexibilität getrieben ist? Ich meine, viele Unternehmen, viele Arbeitgeber bieten ja eben zunehmend auch befristete Verträge an, ne? Dann kann es ja auf der anderen Seite auch ganz nett sein zu wissen, hey cool, das ist ein Unternehmen, wo ich meinen eigenen Schreibtisch und meinen Platz habe, 9-to-5 und so weiter und so fort.
Sicherlich ist zu beobachten, dass diese zunehmende Flexibilisierung, die ja unter anderem eben auch von der Arbeitswelt, also von den Arbeitgebern eingefordert wird, die bedeutet auf der anderen Seite für junge Leute eben auch enormer Druck und die fühlen sich auch schon häufig auch getrieben und deswegen ist auch zu beobachten, dass es halt das Streben gerade auch gibt in Richtung Sicherheit und deswegen ist es wichtig als Arbeitgeber auch darauf zu achten, mit welchen Werten spreche ich junge Leute an und spreche ich alle gleich an oder achte ich darauf, versuche herauszuhören, wie tickt denn der gerade, der mir gegenüber sitzt? Und ist es jemand, der mehr sicherheitsbedürftig ist oder ist es jemand, der eher freiheitsorientiert ist und der gerne auch flexibel arbeitet? Und da muss ich natürlich intensiv mit den Leuten ins Gespräch gehen, um das dann in Erfahrung zu bringen und zu sagen, okay, dieses Arbeitsumfeld können wir bieten oder wir können das Arbeitsumfeld etwas anpassen, dann kriegt dann vielleicht jemand sein Festnetztelefon anstatt das mobile Smartphone, während jemand anderes dann sagt, ich möchte aber ein mobiles Smartphone, dann kriegt er halt das mobile Smartphone und braucht dann vielleicht nicht ein Festnetz im Büro.
Heißt das dann nicht unterm Strich auch, wenn wir also so individuelle Lösungen brauchen, dass wir diese Idee von einer Generation Y, die wir ja so oft besprechen, eigentlich so gar nicht aufrechterhalten können?
Das ist richtig. Also oft wird ja gesagt, das ist die flexibelste Generation aller Zeiten. Mag ja sein, dass wir flexibel sind, aber die Frage ist ja immer noch, wollen wir es oder wollen wir es nicht? Und wir können nicht alle aus einer Generation über den Kamm scheren. Es sind nicht alle die hochflexiblen jungen Leute, sondern wir müssen lernen, dass wir uns auf jeden individuell auch einstellen. Das heißt, die Komplexität nimmt auch bei den Personen zu. Wir sind eben nicht alle nur Einheitspreis, sondern sehr unterschiedlich. Und das ist wichtig, dass man darauf achtet.
Die Autorin und Wirtschaftspsychologin Steffi Burkhardt war das im Gespräch hier in der Redaktionskonferenz über die Generation Y und ob sie gibt. Oder ob sie es nicht gibt.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
So, heute Morgen zum Frühstück schön ein Mohnbrötchen gegessen. Und, merkt ihr schon was? Wissenschaftler vom Chemischen Untersuchungsamt Karlsruhe haben in Mohnbrötchen eine ungewöhnlich hohe Konzentration von Morphin gefunden, also von Morphium. Das ist ein Rauschmittel oder Opiat, das von den Schlafmohnpflanzen produziert wird. In der Medizin wird Morphium als Schmerzmittel eingesetzt. Es kann dämpfend, aber auch euphorisierend wirken. Der Leiter des Untersuchungsamts in Karlsruhe hat dem Deutschlandfunk gesagt, dass der Mohn aus Australien kommt. Dort wird vor allem Mohn für medizinische Zwecke hergestellt, Deswegen ist dort viel Morphin drin. Für Brötchen ist er nicht gedacht. Deutsche Bäckereien bekommen ihn aber billig und verwenden ihn wohl deshalb, wenn sie Geld sparen wollen. In Deutschland darf nur Mohn angebaut werden, in dem der Morphingehalt sehr niedrig ist. Wer jetzt ein Brötchen mit australischem Mohn gegessen hat, muss sich aber keine Sorgen machen. Erwachsene halten die hohe Morphinkonzentration gut aus. Nur bei Kindern werden die Grenzwerte stark überschritten. Nach der Politikverdrossenheit der Jugend jetzt die Naturentfremdung. Das besagen verschiedene europäische und US-Studien. Ob sich Schüler in Deutschland auch vom Verständnis für die Natur verabschieden, das untersuchen Biologen der Uni Köln jedes Jahr. Dieses Mal haben sich die befragten Sechst- und Neunklässler tatsächlich blamiert. Auf die Frage, in welcher Himmelsrichtung die Sonne aufgeht, wusste nur jeder Dritte die korrekte Antwort: Ost. 2010 waren es noch 2 von 3. Nächste Frage: Wie viele Eier kann ein Huhn pro Tag legen? Nur jedem Fünften war bewusst, dass das maximal einmal am Tag funktioniert. 2010 wusste das noch jeder Dritte. Die Jugendlichen haben trotzdem noch Kontakt zur Natur, sagen die Forscher. Die meisten Befragten waren den eigenen Angaben nach im Sommer wenigstens einmal im Monat im Wald. Aber die wenigsten konnten ganze 3 Früchte aus dem Wald bestimmen. Es erinnert ein bisschen an den Abgasskandal bei VW. Umweltschützer aus den USA werfen den Herstellern von Fernsehern vor, dass sie bei den Angaben zum Energieverbrauch schummeln. Darüber berichtet die Süddeutsche Zeitung. Die Umweltschutzorganisation NRDC sagt, dass bei der internationalen Prüfung, wie viel Strom ein Fernseher verbraucht, immer das gleiche Testvideo abgespielt wird. Und dass die Hersteller ihre Geräte so einstellen, dass sie genau bei diesem Testvideo deutlich weniger Strom verbrauchen als im normalen Betrieb, also wenn andere Bilder laufen. Die Umweltschutzorganisation hat insgesamt 7 Modelle untersucht, von Samsung und LG. Die verkaufen weltweit und auch europaweit die meisten Geräte. Die Hersteller bestreiten die Vorwürfe. Samsung sagt, dass der angegebene Energiewert bei allen Fernsehern stimmt, bei denen die Werkseinstellung nicht verändert wird. Und LG sagt, man halte sich an alle Vorgaben und arbeite nicht mit Schlupflöchern.
D-Radio Wissen. Susanne, wenn ich mir dich so angucke, würde ich mal sagen, ja, du grinst ein bisschen. Gute Laune heute Abend.
Ist alles
Abend.
Gut.
Ja, genau. Ist alles gut. Nicht sauer, nicht traurig, keine schlechte Laune oder so.
Nö, keine Tränen nirgendwo.
Gut, das heißt, ich funktioniere eigentlich ganz gut als sozusagen Gefühlsdetektor. Susanne El-Kassar ist jetzt bei mir hier im Studio. Wie man aber Gefühle messen kann, und zwar über Radiowellen. Darüber wollen wir uns jetzt mal unterhalten, denn Forscher des MIT haben da eine neue Idee, die sich Susanne für uns angeschaut hat. Zuerst, Susanne, musst du uns aber erstmal erklären, warum man überhaupt was bauen will, eine Maschine bauen will, die unsere Gefühle lesen kann.
Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, denn ich weiß doch schließlich selbst, wie es mir jetzt gerade geht, bin ich glücklich oder traurig, und auch du, mein Gegenüber, du kriegst das schon mit.
Ich denke ja.
Ja, darum geht es den Erfindern auch gar nicht. Die zielen mehr in so eine Richtung Smart Home. Die sagen, es wäre doch toll, wenn unsere Smart Wohnung automatisch auf unsere Stimmung reagieren könnte und das Licht oder die Musik anpassen würde. Und auch Werbemacher würden sich über so ein Gerät freuen. Die wollen ja wissen, wie wir auf Werbung reagieren. Denn denen geht es ja um User Experience. Und es gibt auch noch eher medizinische Anwendungen. So ein Gerät könnte frühzeitig spüren, ob ich vielleicht Symptome einer Depression zeige.
Mhm. Kommt mir aber irgendwie ehrlich gesagt nicht so ganz neu vor. Also Geräte jetzt, die Gefühle messen. Gibt es doch schon sowas in die Richtung?
Ja, es gibt natürlich schon Forscher, die daran arbeiten. Und das läuft dann entweder über Bilder und Videos, so wie wir uns ja auch anschauen, um zu sehen, wie es uns geht. Oder es geht über Sensoren, die man auf dem Körper trägt, wie beim EKG, beim Arzt, wenn der die Herzfrequenzen misst. Und die MIT-Forscher gehen jetzt aber noch einen Schritt weiter. Sie wollen auch die Herzfrequenzen messen, aber ohne so störende Sensoren am Körper. Es muss wireless funktionieren, ohne Kabel.
Mhm. Wie machen Sie das denn? Oder wie wollen Sie das zumindest machen?
Sie haben sich dafür ein Gerät gebaut und das nennen sie EQ Radio, also von wegen Emotional Quotient. Und dieses EQ Radio sendet Radiowellen aus, die treffen auf den Körper und werden dann da reflektiert. Und weil sich unser Brustkorb ja hebt und senkt beim Atmen und auch ganz leicht pulst durch das Herz, diese Dinge verändern die Welle, wenn sie wieder zurückgeht. Und aus der veränderten Welle kann man die Atemfrequenz rauslesen und auch den Abstand zwischen den einzelnen Herzschlägen. Und das ist aber eher schwierig, weil sich da 2 Effekte überlagern, nämlich einmal die Atmung, die geht im Vergleich zum Herzen langsamer und darum müssen die Forscher die erstmal rausrechnen und für die Herzfrequenz haben sie dann einen speziellen Algorithmus aufgestellt, der erstmal erkennen muss, wie überhaupt das Herzmuster aussieht. Und die Wellen treffen dann ja immer wieder auf den Körper und der Algorithmus kann dann im Laufe des Prozesses, wird er dann immer besser darin, die Herzfrequenz zu erkennen. Und von der Herzfrequenz und von der Atmung schließen sie dann auf die Gefühle und zwar aber nur auf 4 Typen, nur auf fröhlich, traurig, sauer, zufrieden. Und da benutzen die Forscher einfach ganz gängige Zusammenhänge.
Okay, das klingt irgendwie ziemlich fancy, dieses EQ-Radio. Haben es die Forscher denn aber auch schon ausprobiert? Ich meine, das kann man sich ja alles schön überlegen, es muss auch funktionieren.
Es muss auch funktionieren, genau. Und sie haben es zumindest an 30 Personen getestet und da hat ihr System ganz gut abgeschnitten. Denn wenn das Gerät sich auf die jeweilige Testperson eingestellt hatte, dann hatte das EQ-Radio eine Trefferquote von 87%. Und wenn es nicht zugeschnitten war auf die jeweilige Person, dann nur 72%. Und ein EKG, was ich ja vorhin schon mal erwähnt hatte, als ein Sensor, der das direkt messen kann, direkt Herzfrequenz und so weiter messen kann, das war parallel angeschlossen. Und dessen Ergebnisse sind ähnlich gut.
Wow, dann könnte man die Dinge doch jetzt eigentlich dann schon serienmäßig produzieren.
Ja, nur das wird noch ein bisschen was dauern. Also okay. Das ist schon noch Zukunftsmusik, denn bislang muss man sich dafür ruhig vor das Gerät hinsetzen. Also jedenfalls sieht man das in einem Video, das die Wissenschaftler online gestellt haben. Und ich glaube, dass bis das wirklich auch in Realität, in unserer Realität einen Platz findet, müsste das auch so funktionieren, dass man sich frei bewegen kann dabei.
Also kaufen können wir die Dinger noch nicht, aber funktionieren tun sie schon mal. EQ-Radios messen unsere Gefühle und Susanne El-Kassar hat uns erklärt, wie sie das machen.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Pascal, wir berichten ja in D-Radio Wissen auch ganz gerne über Mode, ne? Mhm. Und wer die so zusammennäht, sieht nämlich oft überhaupt nicht gut aus, ja? Gerade diese Billigfabriken in Bangladesch, die eine ist sehr berühmt eingestürzt, geht bis hin zu Kick, dem Markendiscounter oder Textildiscounter, wie er sich ja nennt. Die bedienen also alle sogenannte Sweatshops oder sind von denen abhängig, wo dann massenweise genäht wird. Aber es naht die Rettung, Pascal, ein Roboter könnte nämlich Mode für uns nähen und uns das schlechte Gewissen eigentlich nehmen. Ne? Sowas gibt es aber bisher noch nicht.
Nee, hat mich auch erstaunt. Es gibt allerlei Robotik und Maschinen für die Teilschritte in der Kleiderproduktion. Also die schneiden dann was zurecht oder die nähen eben Teilabschnitte zusammen. Aber nichts kriegt ein ganzes T-Shirt von vorn bis hinten zum Beispiel auf die Reihe. Mhm. Weil Stoff halt Falten wirft und dann so rumwabbelt und dann ganz schlecht zu packen ist. Bis jetzt wohlgemerkt. Subo heißt der fesche Metallarbeiter aus Seattle.
Schöner Name.
Mhm. Streng genommen heißt das ein Roboterarm, der den Stoff unter eine Nähmaschine legt und wieder wegzieht. Erfinder Jonathan Zorno, der nutzt dafür einen einfachen Trick, und zwar einen aus dem 3D-Druck. Eine Chemikalie nämlich macht den Stoff erstmal steif und wenn das T-Shirt dann fertig genäht ist, dann kommt heiß Wasser drauf, dann wird die Chemikalie wieder aufgelöst und das T-Shirt kann dann trocknen und ist wieder ein ganz normal tragbares T-Shirt. Tolle Technik. Nebeneffekt wäre vielleicht natürlich, die Menschen mit schlecht bezahlter Arbeit haben dann gar keine Arbeit mehr.
Naja, das ist immer die Krux an der Sache, ne? Mhm. Lieber schlechte Arbeit als gar keine. Moralischere Produktion, ja, aber möglicherweise eben weniger Arbeitsplätze in Entwicklungsländern. Subo heißt das Ding, ist ein Prototyp eines Roboters, der komplette Kleiderstücke zusammen näht. Auf YouTube kann man sich den schon anschauen, ne, Pascal?
Ja.
Gibt's schon Videos. Also such doch mal nach Subo. 5:08, Pascal, wir sagen jetzt so langsam Tschüss, ne?
Jo, tschüssi.
Kommen wir jetzt gleich die eine Stunde was mit Medien. Kollege Fiene steht schon hinten in der Tür, macht den Daumen hoch, hat natürlich, wie es sich für ihn gehört, ein Smartphone in der Hand und bereitet sich auf die Sendung vor. Gut, wir sagen Tschüss, schönen Abend euch und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18:15 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.